Mahamoggallana. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation im Obermarkt aus der Reihe Inspirationsbaum. Liebe Freundinnen und Freunde, letzte Woche habe ich die letzte der fünf Personen aus dem von uns aus gesehen linken Lotus unseres Inspirationsbaums erläutert. Ich sprach über den Bodhisattva Kshitigarbha. Heute nun wenden wir uns der letzten Person auf dem von uns aus gesehen rechten Lotus zu, Mahamoggallana. Auf diesem rechten Lotus sehen wir ja fünf der bekanntesten Jünger des historischen Buddha, genauer gesagt vier Jünger und eine Jüngerin. Und zwei dieser Jünger gelten als die Hauptjünger Buddhas, nämlich Shariputra und Moggallana. Der im Unterschied zu einigen anderen Mönchen mit gleichem Namen in Buddhas Mönchsgemeinde also Mahamoggallana bezeichnet wird, als Moggallana der Große. Der Ausdruck Jünger bedeutet so etwas wie hervorragende, wichtige Schüler. Er heißt nicht, dass diese Personen an Lebensjahren jünger waren als der Buddha. Shariputra und Moggallana waren ziemlich genauso alt wie der Buddha, waren allerdings im Gegensatz zu diesem aus der Brahmanenkaste. Moggallana hieß vor seiner Ordination eigentlich Kosita. Der Name Moggallana ist vielmehr der Clan-Name des Stammes, aus dem er stammte. Und dieser Name leitet sich wiederum vom Namen des alten vedischen Sehers Mudgala ab. Die Brahmanen aus dem Clan der Moggallas waren extrem konservativ. Wenn ihr euch fragt, woher ich das alles weiß, ich habe zur Vorbereitung dieses Vortrags Helmut Heckers Beitrag Mahamoggallana aus dem Buch Die Jünger Buddhas, erschienen im O.W. Barth Verlag, verwendet. Der Knabe Kolita also, den ich aus Gründen der Vereinfachung und der Klarheit jetzt immer als Moggallana bezeichne, stammte also aus einer einflussreichen Familie. Und diese Familie war bereits seit 7 Generationen mit einer Brahmanenfamilie aus dem Nachbarort befreundet. Und siehe da, in dieser befreundeten Familie wurde am gleichen Tag ebenfalls ein Sohn geboren, den die Familie Upatissa nannte. Ich aber werde ihn hier unter seinem späteren Ordensnamen einführen. Shariputra, also der andere der beiden späteren Hauptjünger des Buddha. Und die beiden Knaben befreundeten sich und ihre Freundschaft sollte über 80 Jahre anhalten bis zu ihrem Tod. Im jugendlichen Alter wurden beide Anführer einer Peer Group, also einer Gruppe von jungen Männern aus dem jeweiligen Ort, und selbstverständlich unternahmen beide Jugendgruppen häufig gemeinsam etwas. So besuchten sie zum Beispiel zusammen ein großes Festival, das Hügelfest in Rajagriha, dem heutigen Rajgir. Das war damals die Hauptstadt des Königreichs Magadha. Heute ist dort der indische Bundesstaat Bihar. Während die beiden anfangs noch sehr viel Spaß an den Volksbelustigungen hatten, bemächtigte sich ihre doch im Laufe der Tage ein Gefühl tiefer Unzufriedenheit ob dieser seichten, oberflächlichen Art der Unterhaltung. Und am dritten Tag thematisierten sie dieses Unbehagen und stellten fest, dass sie dazu einer völlig ähnlichen Einschätzung kamen. Nun muss man wissen, dass es unter der Jugend Nordindiens damals so etwas wie eine religiöse Aufbruchstimmung gab. Viele junge Menschen waren mit den alten Ritualen und der vedischen Tradition der Brahmanen unzufrieden, waren deren Hohlheit überdrüssig, und es gab neben dieser alteingesessenen Religion des Brahmanismus, also der heutige Name davon ist der Hinduismus, daneben gab es unzählige religiöse Sucher, zahlreiche Sadhus, sogenannte heilige Männer, die umherzogen und die als Gurus Schüler um sich scharten. Und so beschlossen auch unsere beiden Freunde, sich diesen Shramanas, diesen religiösen Suchern anzuschließen. Also schnitten sie sich die Haare, nachdem sie sich von ihren Familien verabschiedet hatten, und zogen die safrangelben Roben an. Damit legten sie die religiöse Würde der Brahmanen ab und begaben sich in die klassenlose Gesellschaft der Shramanas. Die meisten Lehren, die damals auf dem spirituellen Markt angeboten wurden, waren genauso hohl und leer wie das, was wir heute auch angeboten bekommen. Es gab da Materialismus, Dämonismus, Amoralismus, Fatalismus und so weiter. Nach einigem Herumschauen schlossen sie sich einem Guru namens Sanyaja an, der eine Schule des Skeptizismus leitete. Vermutlich war das, was sie dort anzog, dass es keinen Dogmatismus gab, sondern kritisches Hinterfragen. Nach einiger Zeit bemerkten sie jedoch, dass da zwar viel in Frage gestellt wurde, dass es jedoch der Antworten ermangelte. Vom vorsichtigen Skeptizismus geprägt, aber weiter auf der Suche nach der Wahrheit, zogen sie noch viele Jahre umher und suchten den Sinn des Lebens und das Todlose, also das Unvergängliche. Als sie ungefähr 40 Jahre alt waren, beschlossen sie sich zu trennen, um auf diese Weise ihre Chancen zu verdoppeln, einen wahrhaft erleuchteten Meister zu finden. Das war etwa zu der Zeit, in der aus Siddhartha Gautama ein Buddha, ein Erwachter geworden war. Der Buddha hatte seine Lehrtätigkeit aufgenommen und hatte in den ersten Monaten bereits 60 Schüler zur Erleuchtung geführt, die er anschließend ausgesandt hatte, um den Dharma weiterzugeben. Und es war zu dieser Zeit, dass es sich Moggallana eines Tages wunderte, als er seinen Freund Shariputra hellstrahlend aus der Stadt zurückkommen sah. »Was ist mit dir?« frug er ihn. »Du siehst aus, als habest du das Todlose gefunden. Hast du etwa einen erleuchteten Meister getroffen?« »Das nicht«, antwortete ihm Shariputra. Aber ich habe einen Mann namens Asachi getroffen, der voller strahlender Weisheit ist. So, dass ich ihn für einen hochentwickelten Lehrer hielt. Er aber sagte, er könne die Lehre noch nicht gut darlegen, aber sein Meister, der sei ein vollkommen Erleuchteter. Und er hat mich mit einem einzigen Vers überzeugt. Nun uns, die nicht wie die beiden Freunde 20 Jahre auf der Suche waren, mag dieser Vers nicht bedeutend erscheinen, aber für Shariputra und Moggallana war dieser Vers der Fingerzeig auf etwas ungemein Bedeutendes. Er lautet: Von den Dingen, die bedingt entstehen, gibt der Erwachte den Grund an. Und auch wie ihr Schwinden vor sich geht. Das ist die Lehre des großen Asketen. Mit anderen Worten, der Buddha lehrt über das Vergängliche, das dem Tod Unterworfene, und er sagt auch, wie man dieser Vergänglichkeit entrinnen kann. Moggallana war sofort klar, dass die Unzufriedenheit, die sie vor mehr als 20 Jahren auf die Suche brachte, dass diese Unzufriedenheit letztlich in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen entstanden war. Und wenn der Buddha wusste, wie diese schwinden würden, dann hatte er tatsächlich die große Frage nach dem Sinn des Lebens gelöst. Also machten sich die beiden auf den Weg, nicht zuerst zum Buddha, sondern zu ihrem früheren Lehrer, Sanjaya, den sie jedoch nicht überzeugen konnten, mit ihm zum Buddha zu gehen, denn er fürchtete seinen Ansehensverlust, wenn er, der als Meister Angesehene, wieder zum Schüler würde. Allerdings schlossen sich zahlreiche den Berichten nach etwa 250 von Sanjayas Schülern den beiden an. Damals hatte der Buddha bereits über 1000 Schüler und König Bimbisara, der Herrscher von Magadha, war Buddhas Schüler geworden und hatte der jungen Mönchsgemeinde das Bambushainkloster bei Rajagriha eingerichtet. Und genau dorthin gingen Moggallana und Shariputra mit ihren 250 Gefolgsmännern. Als der Buddha sie kommen sah, sagte er zu den umherstehenden Mönchen: »Seht nur, da kommen meine beiden Hauptjünger.« Diese verbeugten sich vor dem Buddha und baten um Ordination, worauf der Buddha antwortete: Kommt, meine Mönche, wohlverkündet ist die Lehre. Lebt ein heiliges Leben, um den Leiden für immer ein Ende zu bereiten. Damit waren die gesamten Formalitäten bereits erledigt und Moggallana, Shariputra und all die anderen waren ordiniert. Shariputra zog sich in eine Höhle zur Meditation zurück und war 2 Wochen später ein Heiliger, ein Erwachter geworden. Moggallana zog sich in einen Wald zurück, wo er Sitz- und Gehmeditation übte. Er hatte zunächst erhebliche Probleme mit der Meditation. Und der Buddha nahm sich die Zeit und belehrte ihn hinsichtlich seiner Meditationshindernisse und wie er diese überwinden konnte. Ich habe das in meiner Vortragsreihe über die Meditation aufgegriffen. Moggallana wurde dank der weisen Führung des Buddha zu einem wahren Meister der Meditation. Solange der Buddha lebte, gab es nur 3 Männer, die ihn bei Lehrreden vertreten durften: seinen Freund und Sekretär Ananda und seine beiden Hauptjünger, die verschiedene Aufgaben im Orden wahrnahmen. Shariputra bereitete die Novizen auf und auch die Mönche auf den Stromeintritt vor, also den Punkt, von dem man das Erreichen der Heiligkeit vorprogrammiert war. Und Moggallana führte sie dann zum höchsten Ziel, zur Erleuchtung. Shariputra legte den Schwerpunkt auf die Entwicklung der Weisheit, während in der Schulung Moggallanas der Schwerpunkt auf der meditativen Erlösung des Geistes lag. Moggallana galt außerdem als großer Meister der psychischen und paranormalen Fähigkeiten. Zwar wurde der Buddha nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das Wunder der Lehre viel wichtiger sei als irgendwelchen psychischen Wunderkräfte. Allerdings leugnete er diese keineswegs. Sie waren aber nicht Ziel der Bemühungen, sondern eher ein Abfallprodukt. Sehen wir uns dennoch einige dieser paranormalen magischen Fähigkeiten an, die zwar unwesentlich sind, aber von Moggallana und anderen beherrscht wurden. Die meisten der Erleuchteten beherrschten nur 1 oder 2 dieser Kräfte, Moggallana jedoch alle 6. Und er übertraf damit sogar noch die Nonne Upalavana, die innerhalb der Bhikkhunis, der Nonnen, an der Spitze der Frauen mit parapsychischen Fähigkeiten stand. Im Einzelnen gibt es da Dibbasoda Dadunjana, das Wissen um das göttliche Ohrelement, also Hellhören. Mittels dieser Kraft kann man nicht nur hören, was an anderer Stelle gesagt wird, es ist auch möglich, die Stimmen nichtmenschlicher Wesen zu verstehen. Zweitens gibt es Dibbacakkhudatunjana, das Wissen um das göttliche Seeelement. Auf diese Art sieht man, wie die Wesen in Abhängigkeit von ihrem Karma dahinscheiden und wieder entstehen. Die dritte dieser Fähigkeiten ist Siddhividananjana, das Wissen von den Arten der psychischen Kräfte, mit deren Hilfe man unsichtbar werden kann, durch Wände gehen kann oder sich vervielfältigen kann, sodass man poliquitär ist, also an verschiedenen Orten gleichzeitig. Zu dieser Fähigkeit gehört selbstverständlich auch Telekinese. Dann gibt es da noch Parasa Chedoparianjana, das Durchschauen der Herzen anderer. Das heißt, man kann Gedanken lesen. Als fünftes gibt es Pupanivasanusati, also die Erinnerung an Existenzen in früheren Leben. Und das sechste und letzte ist Asavakayanjana. Das ist das Wissen um die Triebversiegung und ist gleichbedeutend mit Heiligkeit. Die ersten 5 genannten Punkte sind nicht besonders wichtig. Sie sind gewissermaßen Abfallprodukte der spirituellen Übungen. Allerdings können sie demjenigen, der ihrer teilhaftig wird, ablenken. Er oder sie kann sich etwas darauf einbilden. Man kann so vom eigentlichen Ziel abgelenkt werden. Es besteht also die Gefahr, dass man durch die paranormalen Kräfte verleitet
und auf ein Nebengleis geleitet wird, in einer Sackgasse endet. Abstellgleis David Copperfield. Die ersten 5 paranormalen Fähigkeiten zu entwickeln ist möglich, wenn man die ersten 4 Dhyanas, die 4 meditativen Vertiefungen, erreicht hat. Dann ist der Geist befreit von Beschmutzungen durch Stimmungen und es öffnet sich ein Tor, das die Entwicklung dieser Fähigkeiten ermöglicht. Eventuell treten sie auch spontan auf. Schließlich hat das Universum wesentlich mehr Dimensionen, als uns unsere Schulweisheit lehrt und als wir sie als Menschen benötigen. Hierzu ist meditative Konzentration aber keineswegs Einsicht nötig. Gewissermaßen ist die Erreichung des 4. Dhyana, der 4. meditativen Vertiefung, der Punkt, an dem man sich in 3 verschiedene Richtungen weiterentwickeln kann. Man kann die 5. bis 8. meditative Vertiefung anstreben, wie das der Buddha unter Einfluss seiner früheren Lehre Alara Kalama und Uttaka Ramaputta tat. Man kann als 2. Möglichkeit die paranormalen Fähigkeiten anstreben, also ein Magier werden, oder man kann 3. Vipassana anstreben, Einsicht. Wenn man sich für die 3. Möglichkeit entscheidet, dann kann man zum Erwachen kommen. Dann kann man die Heiligkeit erreichen. Dann entwickelt man Asavakayanjana, was hier bei uns in der Übersicht an der Wand als 24. Nidana erscheint, der Eintritt ins Nirvana. Asavakayanjana bedeutet Wissen um die Zerstörung der Asava, der Triebe, und die sind 4 Triebe, bei deren völliger Überwindung man im Nirvana angelangt ist. Es sind im Einzelnen der Kamasava, der Sinnlichkeitstrieb. 2. der Bhavasava, der Daseinstrieb. Das 3. ist Dittasava, Ansichtstrieb. Und schließlich wird meist nur als 4. Avijjasana gelehrt, also Unwissenheitstrieb. Wir sehen also, Moggallana hatte sowohl die Heiligkeit erreicht, als auch alle magischen Fähigkeiten. Vom Buddha wissen wir, dass er dies ebenfalls erreicht hat und außerdem noch alle 8 Vertiefungen beherrschte. Von Shariputra ist bekannt, dass er die Heiligkeit erreicht hat, aber nicht alle magischen Fähigkeiten und wohl auch nicht alle 8 meditativen Vertiefungen beherrschte. Mit Sicherheit allerdings die ersten 4. Buddhisten streben, als Buddhist strebe ich an, nicht nur die ersten 4 Vertiefungen zu beherrschen, sondern auch Asavakayanjana zu erreichen. Mindestens aber Yadabuddhanjana Dasana in diesem Leben. Der Punkt, den man als Stromeintritt bezeichnet, von dem man ein gewisser Automatismus eintritt, weil das Gravitationsfeld des Nirvana, der Vollkommenheit, größer ist als das Gravitationsfeld von Kamaloka, der weltsinnlichen Verlangens. So, jetzt bin ich etwas von Moggallana abgekommen, doch ich werde noch auf ihn zurückkommen, um vom Ende Moggallanas zu berichten. Shariputra war im Monat Kartika, also im Oktober oder November, möglicherweise des Jahres 484 vor unserer Zeitrechnung, in seinem Geburtszimmer gestorben. Ich habe in meiner Erzählung über Shariputra davon berichtet. Moggallana starb nur 14 Tage später, im Alter von 84 Jahren und damit ein halbes Jahr vor dem Buddha. Während jedoch Shariputra und der Buddha friedlich dahinschieden, nahm es mit Moggallana ein trauriges Ende. Er wurde ermordet. Natürlich hatte sich der Orden des Buddha, die erfolgreichste Ordensgründung seiner Zeit, nicht nur Freunde gemacht. Denn viele frühere Anhänger anderer asketischen Gruppen hatten sich von diesen abgewandt und der Sangha des Buddha angeschlossen. Eine konkurrierende Gruppe sah den Hauptgrund darin, dass Mahamoggallanas bekannte Berichte über Astralreisen ihre vielen Mitglieder abspenstig gemacht hatte. Es heißt, sie hätten unter ihren Anhängern daraufhin Geld gesammelt. Von 1000 Goldstücken ist die Rede, mit der man eine Räuberbande gedungen habe, Mogalana aus dem Weg zu räumen. Es heißt, beim ersten Versuch der Räuberbande, ihn zu töten, sei er ihnen entwischt, angeblich durchs Schlüsselloch. Seine Motivation dazu sei gewesen, ihnen die schrecklichen karmischen Folgen ihres Handels zu ersparen. Einen Monat später jedoch hatten sie bei einem erneuten Versuch Erfolg gehabt. Denn Mogalana habe, so heißt es, während ihres Angriffs die Beherrschung über seinen Körper verloren. Und sie hätten ihn, so heißt es im Ermittlungsbericht, die Knochen zermalmt, bis sie so klein waren wie Reiskörner. Mogalana begab sich auf seine letzte Astralreise zum Buddha, um sich vor diesem zu verabschieden. Dann wirft er sich vor den Füßen des Erhabenen nieder, wo sein Astralleib zerfiel. Der Buddha stellt fest, dass ihm die Versammlung der Mönche nach dem Tod seiner beiden Hauptjünger sonderbar leer erscheine. Doch wird der Buddha nicht von Kummer erschüttert, denn er hat vollkommen verinnerlicht, dass alles, was entstanden ist, vergehen muss. Der Buddha wendet sich vielmehr an die Mönche und sagt ihnen, statt zu trauern, solle ihnen die Leere eine Zufluchtsinsel sein. Und auf die mächtige Hilfe der vier Grundlagen der Achtsamkeit sollen sie vertrauen, auf das Satipatthana. Ja, das Satipatthana-Sutta ist eine äußerst wichtige Quelle erfolgreichen Praktizierens. Daher habe ich die Ermahnung Buddhas aufgegriffen. Das Satipatthana-Sutra ist mein nächster Kurs, den ich vom 3. September an dienstags anbiete.